Novi Glas podcast history.
Hallo und willkommen zurück hier im Geschichtsformat des Novi Glas Podcast. Mein Name ist Ralf und ich bin natürlich nicht alleine da heute wieder mal, sondern mit Michi. Grüß dich.
Servus Ralf, zdravi bili, dragi slušatelji, drage slušateljice.
Ja, zdravi bili, wir sind wieder da, quasi nach Ausnahmen über Ausnahmen. Das letzte Mal haben wir uns ja gemeinsam im Burgenland in einem Bus getroffen. Das Mal davor war ich am Damaldinen mit dem Konsul unterwegs, jetzt wieder, ja, wie wir es ja fast gewohnt sind, von Anfang an hier übers Internet zusammengeschaltet. Und ich bin halt schon ein bisschen aufgeregt. Wir haben ein gutes Thema vor uns.
Ja, absolut. Das ist ein Spitzenthema. Ich weiß gar nicht, wohin mit all den Gefühlen. So sehr freue ich mich auf dieses Thema.
Ich fühle mich direkt persönlich abgeholt von dem Thema. Also ich war jetzt ja 8 Wochen lang weg in den fernen USA. Und ohne zu viel vorauszugreifen, ich bin jetzt nicht der Einzige, der das in der Geschichte so gemacht hat, gell?
Ja, wir werden das in der kommenden halben oder dreiviertel Stunde noch zu Genüge erfahren. Ja. Denn unser Thema ist tatsächlich Migration,
Ralf. Jo, Migration. Es ist jetzt ja, vielleicht muss man aber kurz mal ausholen, ne? Es ist jetzt ja nicht das erste Mal, dass wir in diesem Podcast über Migration in irgendeiner Form sprechen, was ja wiederum dafür spricht, wie allgegenwärtig dieser Themenkomplex Migration wirklich ist in der Geschichte. Wir haben schon über diverseste Formen der Migration geredet, in Bezug vor allem aufs Burgenland. Sicher ganz zentral natürlich, weil es ja auch um Burgenland-kroatische Geschichte geht, ist ja schon mal die Ansiedlung von Burgenland-Kroaten und Kroatinnen im heutigen Burgenland. Ne? Also das ist ja schon eine Migration gewesen, über die wir zu Genüge gesprochen haben. Ohne die wird es ja die ganze Geschichte gar nicht geben. Aber wir haben auch über verschiedene andere Formen der Migration schon geredet. Ob es modernere Formen sind, die uns vor allem in der Nachkriegszeit immer wieder begleitet haben. Das wäre vor allem Pendelbewegungen, also interne, regelmäßige Migrationsströme. Oder zum Beispiel auch deutlich tragischer, erzwungene Migration, also Vertreibung oder Verschleppung. Das haben wir vor allem im Kontext der jüdischen BewohnerInnen des Burgenlands gesehen in der Nazizeit. So, dieses Thema hat uns schon immer wieder mal begleitet. Aber nachdem ich jetzt eben da in Amerika war und mir das schon so lose bewusst war davor, dass er gerade so aus dem Burgenland und auch aus dem Burgenland-kroatischen Kontext schon immer wieder und schon seit langer Zeit Menschen auch die sehr weite Reise über den Atlantik angetreten haben, haben wir uns gedacht, wir schauen uns heute mal an, wie das eigentlich so sich gestaltet hat im Laufe der letzten 250 Jahre.
Ja, du hast es jetzt eigentlich ganz gut subsumiert das Thema umrissen. Also es geht um die Auswanderung, also es geht nicht um die Einwanderung im Burgenland, es geht nicht um die Binnenmigration, sondern es geht tatsächlich ums Auswandern über den Atlantik. Wir schauen uns heute die Auswanderung der Burgenland-Kroatinnen und Kroaten, aber nicht nur Kroatinnen und Kroaten, sondern generell die Auswanderung aus dem Burgenland nach Übersee an. Mhm. Hier vor allen Dingen in die Amerikas, also nach Nord- und nach Südamerika. Ich glaube, dass sich diese Migrationsbewegung über den Atlantik vielleicht von zwei Seiten ansehen kann oder auf zwei Achsen ansehen kann. Die eine Achse ist die Zeitachse, wo ich meine, dass sich die ganze Migrationsbewegung entlang von drei Phasen erklären lässt. Eine Vor-, Zwischen- und Nachkriegsphase. Mhm. Also Vorkriegsphase heißt vor dem Ersten Weltkrieg. Zwischenkriegsphase ist zwischen Erstem und Zweiten Weltkrieg und dann die Nachkriegsphase nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich glaube auch, dass wir das dann die Folge anhand dieser Struktur abarbeiten werden, also entlang dieser zeitlichen Achse. Man könnte es aber auch anders sehen und sich die Migration eben räumlich ansehen, nämlich die Migration nach Nordamerika und die Migration nach Südamerika. Das wäre auch eine Möglichkeit, aber ich denke, es ist sinnvoller, wenn wir das an der zeitlichen Achse aufhängen.
Wobei das ja auch zusammenhängt, ne? Es ist ja, ohne jetzt zu viel da schon vorwegzunehmen, ja so, dass man gewisse Trends ja auch sieht, egal welche Migrationsstruktur man sich anschaut. Ne? Migration ist etwas, was ja sehr gruppengetrieben ja tatsächlich auch ist. Ne? Und wenn Leute mal anfangen, in eine Region zu gehen, dann ziehen oft andere Leute nach, weil man kriegt ja Briefe, man kriegt Berichte und so weiter, sodass wir dann ja oft Zeiten sehen, wo dann in einem gewissen Zeitraum relativ viele Menschen in eine Region gehen und dann vielleicht 40 Jahre später oder auch 100 Jahre später ist es dann eine neue Welle in eine andere Region. Also das hängt ja auch wiederum zusammen.
Ja, natürlich. Also es sind immer zwei Faktoren, die hier zusammenspielen. Eben einerseits die Umstände in der unter Anführungsstrichen neuen Heimat und dann die Umstände in der unter Anführungsstrichen alten Heimat und natürlich diese zwischenmenschlichen Verknüpfungen. Aber ich glaube, es ist auch ganz sinnvoll, ja, gleich am Anfang so mit ein paar Zahlen zu arbeiten, damit wir diesen Part einmal abschließen. In absoluten Zahlen dürfte die größte Welle tatsächlich diese Vorkriegswanderung gewesen sein. Allerdings muss man das ein wenig relativieren, auch wenn jetzt vor dem Ersten Weltkrieg grob geschätzt etwa 33.000 Personen aus dem Burgenland ausgewandert sind, über den Atlantik, ist das über einen relativ großen Zeitraum. Man kann es sogar konkret festmachen von 1777 weg bis 1914. Das ist über einen großen Zeitraum verlassen, also etwa 33.000 Personen das Burgenland. Ich denke aber, dass der große Schwall an Personen eher in der Zwischenkriegszeit ausgewandert ist, auch wenn in absoluten Zahlen hinter der Vorkriegszeit stehend, weil 24.000 Personen in der Zwischenkriegszeit ausgewandert sind, aber diese 24.000 sind halt in einem relativ kompakten Zeitraum, in einer überschaubaren Zeit eben zwischen Erstem und Zweiten Weltkrieg ausgewandert. Das war ein enormer Aderlass. Also das merkt man auch in der Demografie des Burgenlands, dass es hier einen sehr radikalen Einschnitt in der Zwischenkriegszeit gegeben hat. Und die dritte Phase, das ist so diese Nachkriegsphase nach dem Zweiten Weltkrieg, die ist noch überschaubar. Da sind etwa 6.000 Personen ausgewandert aus dem Burgenland. Wobei man aber auch dazu sagen muss, über die ganze Periode betrachtet, also vor, zwischen und Nachkriegsphase, es sind auch Personen wieder zurückgekommen. Das werden wir uns dann später auch noch im Detail ansehen. Aber als gesichert ausgewandert dürfte so die Zahl etwas mehr als 50.000 Personen insgesamt gelten. Ja. Was aber auch nicht ganz uninteressant ist, sind Schätzungen, wie viele Nachkommen denn eigentlich heute noch in Nordamerika leben, die eben diesen burgenländischen Auswanderern, die von diesen burgenländischen Auswanderern abstammen. Und es ist eine beachtliche Zahl, mein lieber Freund. 120.000 bis 160.000 Personen sollen in Nordamerika leben als Nachkommen von burgenländischen Auswanderern. Das ist schon relativ, viel.
Ja, also, es ist gigantisch, wobei das ja generell, glaube ich, unterschätzt wird. Das ist auch von mir vollkommen unterschätzt worden. Ich weiß, damit ignoriere ich jetzt alle kroatisch sprechenden und ich nehme mal an, auch ungarisch sprechenden BurgenländerInnen, die ausgewandert sind. Aber wenn wir mal nur die deutschsprachigen hernehmen, dann habe ich in, gerade so im mittleren Westen in Amerika, da waren einige Zentren der deutschen Einwanderungskultur, wo sie ja meistens auch Österreicher dazugezählt haben oder halt alle Deutsch sprechen und so. Und die war in einem Museum, wo ich das erste Mal in meinem Leben erfahren habe, dass jetzt, wenn man Engländer, also Leute aus England ignoriert, ist die größte Einwanderungsgruppe in die USA die Deutsche. Vor Italienern, vor Iren, vor was halt dann später kommen ist, chinesischen Menschen und so weiter und so fort. Also man unterschätzt auch die enorme Flut an Menschen, die da in vor allem im 19. Jahrhundert tatsächlich hingezogen sind. Und man kennt sie wahrscheinlich von AmerikanerInnen, dass ja recht gern auf diese Familiengeschichte zurückgeschaut wird. Und auch wenn eigentlich der Bezug nicht mehr allzu groß ist und die Leute eh die Sprache nicht können oder welche Sprache auch immer es dann ist, man sich dann halt doch irgendwie vielleicht als burgenländisch sehen möchte. Ne? Also so eingeordnet ist dann wieder 120.000 oder was du gesagt hast, vielleicht gar nicht so schockierend, aber es ist natürlich eine enorme Zahl. Ne?
Und die USA, und das muss man halt auch sehen, das ist ein absolutes Einwandererland, auch wenn man jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen auch aufgrund der in den USA vorherrschenden Innenpolitik den Eindruck gewinnt, dass die USA sich gerne darstellen, so als abgeschottetes Land und sonst kommt niemand rein, aber in der Geschichte der USA ist das ein reines Einwanderungsgebiet. Beziehungsweise, und da werden wir dann vielleicht auch eine eigene Episode dazu machen. Einwanderungsgebiet auf Kosten derer, die schon dort waren.
Ja, genau. Ja, das müsste man noch erwähnen, dass man da ja einen gewissen Platz zu füllen hatte, weil man ja vorher andere Menschen da raus vertrieben hat. Ne? Aber ja, du sprichst du was an, da kommt noch was dieses Jahr wahrscheinlich.
Ja, jedenfalls, um wieder zurück auf die Burgenländer zu kommen, die ausgewandert sind. Ich habe schon erwähnt, also Nord- und Südamerika oder generell die Amerikas ist so das Hauptauswanderungsgebiet, wobei Nordamerika dominant ist. Also die USA sind in absoluten Zahlen dominant, natürlich. Und das sieht man auch, wie du schon auch gemeint hast, wo die Deutschsprachigen sich niedergelassen haben. Das sind im Wesentlichen dann auch die Gebiete, wo dann Burgenländerinnen und Burgenländer hingezogen sind. Klassisch sind die großen Städte Chicago, New York, Allentown, auch interessant. Allentown war damals auch, oder ist es auch heute noch, nicht das Zentrum dieser Deutschamerikaner. Und das ist vor allen Dingen deswegen, weil dort die Eisenindustrie zunächst sehr stark war, bedingt auch durch den Ausbau der Eisenbahn oder die Erschließung Amerikas durch die Eisenbahn und dann später halt die Textilindustrie dominant war und dort hat man Arbeitskräfte gebraucht. Aber auch in Kanada, in Toronto leben sehr, sehr viele Leute aus diesem Landstrich, den wir heute Burgenland nennen. Jedenfalls also so viel zur räumlichen Verortung, wo die meisten Menschen aus dem Burgenland hingezogen sind, wenn sie über den Atlantik gefahren sind. Und die räumliche Verortung im Burgenland ist auch nicht ganz uninteressant, denn je weiter südlich du kommst, umso größer wird die Migration und je weiter östlich du kommst, wird die Migration größer. Das heißt, die größte Migrationsbewegung aus dem Burgenland hat es im Bezirk Güssing gegeben. Was die Gründe dafür waren, das werden wir uns dann noch ansehen, aber ich würde jetzt vorschlagen, dass wir uns jetzt so diese einzelnen Phasen ein bisschen ansehen, was sich dazu zugetragen hat und ich würde vorschlagen, dass wir einsteigen mit der Vorkriegsphase. Mhm. Konkret also die Zeit zwischen 1777 bis 1918, beziehungsweise eigentlich 1914, weil in der Zeit des Ersten Weltkriegs hat es keine Migrationsbewegung gegeben. Das war schlicht nicht möglich in einem Krieg diesen Ausmaßes. Und warum sage ich 1777? Weil 1777 tatsächlich der erste Burgenländer dokumentiert ist, der den Weg von Neutral über Deutschland in die nun entstehenden Vereinigten Staaten von Amerika gefunden hat. Das ist Lorenz Schönbacher. Das ist ganz interessant. Als ich vor, ich glaube, 2 Jahren an der Chronik von Neutral gearbeitet habe, bin ich auf Artikel über diesen Mann gestoßen und da habe ich dann überhaupt erst einmal seine Biografie so ein bisschen kennengelernt. Er ist nämlich als Soldat in die Dienste Hessens getreten und ist quasi als Söldner über den Ozean gekommen in Diensten, also im hessischen Regiment, in Diensten der Briten, gegen die amerikanische Unabhängigkeitsbewegung zu kämpfen. Im Verlauf des Kriegs hat er sich anders überlegt, ist dann desertiert und hat dann für die Amerikaner gegen die Briten gekämpft. Das ist auch eine spannende Biografie. Ne? Und er war dann, erstmals taucht er 1777 auf in Philadelphia, da taucht er in diversen Listen auf. Und dann 78 ist er dann beteiligt bei einer Schlacht oder bei der Eroberung von Savannah. Ich weiß nicht, ob du in Savannah warst, dass du in den USA warst, aber...
Nah dran. Ja. Ich war nicht Deutscher, aber Savannah nicht. Aber man hört, es ist nett.
Ja, und 1778 war sicher auch sehr nett, als es erobert wurde.
Ja,
vom ersten Burgenländer, der den Sprung über den Teich gewagt hat.
Man könnte schon sagen, die USA wären heute nicht ohne Burgenland. Das kann man schon mal sagen.
Also, genau, ohne Lorenz Schönbacher.
Ohne Lorenz Schönbacher auch keine USA. Also George Washington war schon wichtig, aber es war kein Lorenz Schönbacher.
Na jedenfalls, er war so der Erste und dann kommt lange nichts. Also die ersten oder die nächsten Auswanderer aus dem Burgenland kommen dann so ab der Mitte des 19. Jahrhunderts in die USA. Das merkt man dann so, die nächsten, sondern so aus Unterschützen, aus Oslip übrigens auch schon sehr früh, 1849 sind die ersten aus Oslip dran. Das ist so der, das sind so die ersten Burgenland-Kroaten, die dokumentiert sind, die über den Atlantik in die, unter Anführungsstrichen, neue Welt ausgewandert sind. Und ich habe mir das auch angesehen, wenn du schon in den USA warst, dann warst du auch sicher in einem Gebiet, das sehr eng verknüpft ist mit kroatisch Minihof in South Bend.
Natürlich, das habe ich mir nicht entgehen lassen können, wobei ich zugeben muss, ich habe dort nichts gefunden, was auf irgendetwas hinweisen würde, wenig überraschend. Aber ich war in South Bend und ich habe mir vorgenommen, ich war noch nie in Mjernovo, weil ich mir gedacht habe, ich muss zuerst nach South Bend, bevor ich nach South Bend kam. Und jetzt bin ich endlich bereit.
Kontext, also es gibt im Minihof eine Straße, die heißt South Bend und die ist benannt nach South Bend, weil sehr viele Minihofer in der Zwischenkriegszeit, na beziehungsweise in der Vorkriegs- und in der Zwischenkriegszeit nach South Bend ausgewandert sind. Und ich habe das auch rausgesucht. Die ersten Minihofer, die dokumentiert ausgewandert sind, stammen aus dem Jahr 1902, diese Aufzeichnungen. Also so in der Zeit fängt es an im Minihof. Mit der Auswanderung in Nikic war es 2 Jahre vorher, das haben wir auch angeschaut, natürlich. Aber gerade unter den Burgenland-Kroaten findet man so ein paar wirklich kuriose Biografien, über die auch schon geschrieben worden ist, aber die ich nicht unerwähnt lassen möchte. Und erstaunlich oft taucht auch der Name Oslip auf. Wir haben schon gehört, also Oslip wäre so der erste burgenland-kroatische Ort, bei dem dokumentiert ist, dass Menschen ausgewandert sind. Aus Oslip haben wir dann so den Franz Kuaschi, der ausgewandert ist, danach die Familie Šumić. Also das sind so die ersten Kroaten, die auswandern. Und was auch nicht ganz uninteressant ist, sind so Biografien, die so einen Twist nehmen, das kann man eigentlich, da müsste man ein Buch schreiben darüber. Da gibt es zum Beispiel Familie Magyar, die sind aus Kleinmutschen, also Pervane, und sind 2 Brüder, Julius und Šime Magyar. Und der Šime ist zwar nicht der erste Burgenländer, der ausgewandert ist nach Amerika, aber er ist der erste Burgenländer, der wieder zurückgekommen ist.
Ah.
Also auch das hat es gegeben. Nicht nur eben in die eine Richtung, sondern Migration hat auch in die andere Richtung wieder stattgefunden. Aber viel spannender finde ich die Biografie von seinem Bruder. Das ist der Julius Magyar und der war Arzt. Und er ist beim Militär gewesen. Und der war Teil dieser Expedition, die ja eigentlich legendär gescheitert ist. Nämlich die Expedition von Kaiser Maximilian, Kaiser von Mexiko.
Ach, Habsburg zu Mexiko.
Genau, richtig. So angestachelt durch Napoleon III., der ihm das eingeredet hat. Und dieses Unterfangen ist ja kurios gescheitert. Also den Kaiser Maximilian haben sie ja 1876 erschossen. Eben dieser Burgenland-Kroat in seinen Diensten, dieser Militärarzt, der Julius Magyar, ist dann, der hat das überstanden, diese Expedition, und ist dann nach Kuba weiter und ist dann in Kuba gestorben. Also ist eine irre Biografie zu dieser Zeit.
Ja.
Eigentlich so im 19. Jahrhundert, puha. Genau, und dann gibt's noch 2 Biografien, die ich auch nicht unerwähnt lassen möchte, weil die auch irgendwie wirklich außergewöhnlich sind. Und zwar die eine Geschichte ist die, wenn's zumindest hier in dieser Region wird immer wieder auf eine Person verwiesen, wenn man so die Auswanderung nach Amerika sich ansieht. Das ist Josef Beruschitz, beziehungsweise geboren eigentlich als Benedikt Beruschitz. Und das war ein Benediktiner, der auf der Titanic war und am 15. April 1912 mit der Titanic untergegangen ist. Also einer von den 1.500 Personen, die da untergegangen sind auf der Titanic. Und da wird immer erzählt, dass das ist auch ein Burgenland, Kroate aus Großvadersdorf.
Mhm.
Und ja, jein. Also, wie soll ich sagen, das ist so ein klassisches Beispiel, weil wir schon gesagt haben, Binnenmigration und dann halt Auswanderung, weil sein Vater, das stimmt, das kann man sagen, sein Vater war tatsächlich aus Großvadersdorf. Das war der Matthias Beruschitz, der ist in Großvadersdorf geboren. Der ist aber dann 1868 ausgewandert, oder hat Groß Wahlersdorf verlassen, ist dann in diversen Orten in Bayern untergekommen und zuletzt war er dann in Dorfern bei München und ja, hat dann dort eben diesen Sohn bekommen.
Wird schon eng, den als Großwarsdorfer zu bezeichnen.
Ne? Das wird schon sehr eng. Der ist dann in Scheiern, das ist so nördlich von München, dann auch noch ins Kloster gegangen.
Ah, da war er mal.
Das würde ja passen, das würde ja zu einem Burgenland-Kroaten passen.
Die haben gutes Bier, da kann man hinfahren.
Schöner Biergarten. Ja, na, schau. Und jedenfalls, also dort war er dann und im 19. Jahrhundert hat man in den USA, oder haben die Benediktiner angefangen in den USA, sozusagen einen Fuß in die Tür zu bekommen und eine Benediktinerabtei auszubauen. Und jetzt hat es dort eine Klosterschule gegeben, die St. John's Preparatory School. Das ist in Collegeville in Minnesota. Ich weiß nicht, ob du dort warst.
Nein, in Minnesota war ich nicht.
Sonst hättest du diese St. John's Preparatory School gesehen. Na, jedenfalls, dort wollte er hin als Lehrer und hat halt die Titanic als Transportmittel gewählt. Unter anderem dürfte das auch deswegen gewesen sein, weil ihm der Reisevermittler gesagt hat, das Schiff sei unsinkbar. Tja, ja. So kann es gehen. Das ist schon sehr weit hergeholt, aber ich glaube, die Burgenland-Kroaten werden dieser Geschichte gerne weitererzählen, dass da ein Burgenland-Kroate auf der Titanic war.
Klingt schon cool. Also für ihn nicht, aber so als Geschichte. Ne?
Und so ein Bonbon hätte ich noch aus dieser Vorkriegsphase wieder nach Oslip. Denn 1912 ist auch ein Oslipper ausgewandert, der hat den Umweg über die Schweiz genommen, aber ist nach Argentinien ausgewandert, nach Cordoba, und war dort auf dem Gebiet der Geografie federführend zu dieser Zeit. Also Kartografie, Geodäsie, Topografie und Meteorologie, das waren so seine Disziplinen und der war in diesen Disziplinen, zumindest in Argentinien, wirklich herausragend. So dass es dort heute noch ein Institut gibt, das nach ihm benannt ist. Und es gibt die Juan-Jakschitz-Straße in Córdoba. Immerhin, in der zweitgrößten Stadt Argentiniens gibt es eine Straße, die von einem burgenland-kroatischen Auswanderer oder nach einem burgenland-kroatischen Auswanderer benannt ist.
Wobei ich mir jetzt schon Gedanken machen muss, ich meine, ich bin durch Oslip in meinem Leben, glaube ich, zweimal durchgefahren, ich weiß nichts über Oslip. Aber wie schlimm war es da bitte, dass alle abhauen wollen? Das ist ja nicht zum Aushalten.
Aber siehst, wenn Oslipper auswandern, dann hinterlassen sie ihre Spuren.
Ja, immerhin. Ja. Gegen die Leute kann man ja nichts sagen, aber gegen den Ort, also das muss man sich anschauen. Das ist ein Problem.
Aber schauen wir uns, vielleicht wechseln wir ein bisschen auf die Metaebene. Im Wesentlichen war die Auswanderung bis Ende des 19. Jahrhunderts eigentlich aufgrund von individuellen Entscheidungen getroffen. Mhm. Also das war jetzt, wie soll ich sagen, bis in die 1880er Jahre hinein ist das getröpfelt. Ja, das war jetzt nicht so, ich meine, es waren schon enorme Zahlen fürs Burgenland, aber es war jetzt nicht so, dass man sagen hätte müssen, boah, das ist jetzt signifikant. Signifikant steigerte sich dann ab den 1880er Jahren, da wird dann diese Auswanderung zu einem Massenphänomen. Aber was in dieser Zeit dann ab der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert auch beobachtet werden kann, ist, dass es zunehmend auch zu einer Pendelbewegung kommt. Dass Personen, wie soll ich sagen, auf Zeit über den Atlantik gehen, mit der Absicht wieder zurückzukommen.
Ah ja, ja, das hängt natürlich, wir werden auch über Gründe reden, aber wir sind ja da auch in der Zeit, wo dann eben zum Beispiel Überfahrten einfach erschwinglicher geworden sind. Ne? Es war jetzt nicht mehr so, dass man irgendwie sein gesamtes Erspartes für eine Schiffsreise gezahlt hat und dann zurückkommen, ja, komplett illusorisch ist. Das ändert sich halt alles in der Zeit. Ne? Also das spielt da ja auch mit rein.
Das wird natürlich unterbrochen. Also in dem Moment, wo der Erste Weltkrieg ausbricht, ist an Migration über den Atlantik nicht mehr zu denken. Also das ist aber, denke ich, selbsterklärend. Zumal es ja dann auch interessant ist, das wäre auch eine schöne wissenschaftliche Arbeit wert, wie sich dieses Verhältnis dann im Ersten Weltkrieg, also dass die USA dann auch in den Ersten Weltkrieg eingetreten sind, eigentlich ausgewirkt hat auf die Auswanderer in den USA. Also das wäre auch ein spannendes Feld, sich das einmal etwas genauer anzusehen. Ja, wie gesagt, der Krieg hat das ein bisschen unterbrochen und dann kommt die Zwischenkriegszeit. Das ist so eine Phase, wo es wirklich intensiv wird mit der Auswanderung und wo man es demografisch im Burgenland oder in dem, was das Burgenland jetzt gerade am Entstehen ist oder werden soll, da merkt man das schon wirklich sehr in der Demografie. Aber in dieser Zeit ist das Burgenland ganz klar das bedeutendste Auswanderungsgebiet Österreichs. Also in keinem anderen Bundesland Österreichs ist die Auswanderung so dominant wie im Burgenland und innerhalb des Burgenlandes wie im Bezirk Güssing. Also das ist wirklich, das ist ein enormer Aderlass, den dieser Bezirk da gelassen hat. Und das kann man sich auch anhand von Zahlen ein wenig ansehen, also oder prozentualer Aufteilung ansehen. Also 1922 bis 1923 sind 60% aller österreichischen Auswanderer aus dem Burgenland gekommen. Also mehr als die Hälfte aller Auswanderer allein aus dem Burgenland und da der Hauptteil aus Güssing.
Was das dann wieder in Prozentzahlen von den Gemeinden vor Ort gewesen sein muss auch, ne? Also das ist ja wirklich
enorm. Es hat in diesen Jahren so durchschnittlich, natürlich so grob gerechnet, aber etwa 600 Personen gegeben, die jeden Monat das Burgenland verlassen haben.
Jeden das ist schon Monat, enorm.
Ja. Jeden Monat etwa 600 Personen, die die Koffer gepackt haben, auf Nimmerwiedersehen. Also das ist ein echter Exodus, würde ich sagen. Kein anderes Bundesland in dieser Zeit hat mit solchen Zahlen zu kämpfen, das habe ich gesagt, aber es gibt ja noch krassere Zahlen. 1939 ist jeder fünfte im Bezirk Güssing Geborene in den USA.
Wow.
Etwas mehr als 20% aller in Güssing Geborenen sind 1939, also zu Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, in den USA. Also es ist ja wirklich ein enormer Aderlass und das merkt man natürlich auch in der Demografie. Und du hast halt gewisse Orte, da ist es dann schon sehr krass. Also wenn wir uns die burgenland-kroatischen Orte ansehen, Neuberg, also eher auch im Bezirk Güssing, das war so auf der österreichischen Seite das am stärksten betroffene burgenland-kroatische Gebiet, aus dem die Leute ausgewandert sind, etwa 500 Personen aus dem Ort einfach weg. Noch schlimmer ist es dann auf der ungarischen Seite der Grenze in St. Peterfa, Petrovo Selo, wo wir Damladinje gemacht haben heuer, da waren 1000 Personen einfach weg. 1000 Personen haben sie zusammengepackt und sind über den Teich.
Wow.
Das ist ein enormer Aderlass für diese Ortschaften. Und man muss auch sagen, gerade so in dieser Zwischenkriegszeit, Anfang der 20er Jahre, ist das für die USA auch nicht mehr bewältigbar. Diese Zahlen, die da reinkommen ins Land, das ist für die USA nicht mehr tragbar. Und es werden restriktive Gesetze beschlossen, 23, die dann ab Juli 24 in Kraft treten. Das heißt, eigentlich nächstes Jahr ist es 100 Jahre her, dass die USA sehr restriktive Einwanderungsgesetze auch gegen Österreich erlassen haben. Das heißt also, man hat eine Quote eingeführt. So und so viele Personen aus Österreich dürfen in die USA pro Jahr einwandern. Und die einwandern, die haben auch nur einwandern können, wenn sie beim US-Konsulat Bürgen aufgetrieben haben, die schon in den USA waren und die dafür gebürgt haben, ja, das ist eine anständige Person und ja, falls diese Person zurück muss, übernehme ich die Kosten. Und
so. Ah, ja, ja.
Also, und da merkt man dann, dass sich die Auswanderungsströme sukzessive anfangen, auch ein wenig zu diversifizieren, zu verlagern. Plötzlich wird Kanada interessant oder interessanter als bis dahin. Brasilien wird interessant, Argentinien wird interessant. Wie gesagt, viele sind dann auch wieder zurückgekommen. Vor allen Dingen in Argentinien gibt es einige Berichte, die sagen, dieses Land ist so derartig rückständig, hier kann ich nicht bleiben.
Oh, okay.
Da gibt es einige Schriftstücke aus dieser Zeit, gerade so aus dieser Zwischenkriegszeit von Leuten, die sagen, Argentinien geht gar nicht, komme ich lieber wieder zurück. Was auch ganz spannend ist, gerade so in der Zwischenkriegszeit wird das ganz wichtig. Das war auch etwas, das du gemeint hast, dass der Transportweg jetzt erschwinglicher wird. Es gibt dann in dieser Zwischenkriegszeit, auch schon in der Vorkriegszeit, aber in der Zwischenkriegszeit ist es ein bisschen massiver, Agenturen, So von Schifffahrtslinien,
die ihre Leute und so weiter, ne?
Genau, die haben hier Büros, weiß nicht, im Raum Jennersdorf, also im Südburgenland zum Beispiel ist das ganz gut. Oder sind viele Leute angeworben worden auf diese Art. Und das merkst du dann, plötzlich kommt diese Agentur nach Jennersdorf und es fangen an, die Leute aus Jennersdorf auszuwandern. Richtung Argentinien, weil die haben halt an dieser Linie nach Argentinien verdient. Das ist schon spannend, ein spannender Aspekt. Und ja, wie schon beim Ersten Weltkrieg auch, unterbricht auch der Zweite Weltkrieg diese Auswanderung. Und ja, die Nachkriegswanderung ist dann, also nach 1945, ist eigentlich vernachlässigbar im Vergleich zu dem, was sich in der Vorkriegsphase und in der Nachkriegsphase abgespielt hat. Wobei in der Phase der Nachkriegswanderung oder Nachkriegsauswanderung andere Ziele interessanter werden. Also Kanada ist da relativ häufig genannt, aber auch exotischere Orte, Australien zum Beispiel, Südafrika, Singapur, das sind plötzlich Gebiete, die es so in der Zwischenkriegszeit, die in der Zwischenkriegszeit nicht so sehr am Radar waren oder in der Vorkriegszeit schon gar nicht. Und dazu werden wir uns dann im kroatischen Teil auch einen ganz interessanten Aspekt anhören zu dieser Nachkriegsphase, wie die Burgenländer dann auch zum Teil gelebt haben in den USA. Da habe ich nämlich im Zuge eines Projekts Testimonium auch Stefan Kocsis interviewen dürfen. Und das hören wir uns dann an, was er über seine Bekanntschaften in den USA zu sagen hat. Ja, und jetzt haben wir im Verlauf dieser Episode schon mehrmals darauf verwiesen, dass wir uns Gründe für diese Auswanderung etwas später ansehen. Und jetzt ist dieses später eingetreten. Wir sind jetzt dabei, uns die Gründe anzusehen. Und ich glaube, wenn man verstehen will, wie es zu diesem Exodus gekommen ist, muss man sich zwei Dinge ansehen. Einerseits die Situation in den USA und andererseits die Situation hier im Burgenland, beziehungsweise in Westungarn vor 1921.
Ganz altmodischen, was glaube ich inzwischen ja eher abgelehnt wird, aber das hat man ja mal Push- und Pull-Faktoren genannt, ne?
Richtig. Ja, in den USA, das, ich glaube, da erzähle ich dir auch nichts Neues, also die USA sind im 19. Jahrhundert in einer Art Umbruch. Im 19. Jahrhundert fängt etwas früher noch als in Österreich, beziehungsweise Österreich-Ungarn, die Industrialisierung an. Mhm. Das merkt man, dass im Norden vor allen Dingen diese Industrialisierung sehr forciert wird. Im Süden tendenziell eher nicht. Also im Norden wird ja Industriearbeit oder Industrialisierung vorangetrieben. Dort braucht man Lohnarbeiter, um Industrialisierung vorwärts treiben zu können. Der Süden allerdings setzt eher auf die Produktion billiger Rohstoffe, sprich auch auf Sklavenarbeit. Und das ist, wie soll ich sagen, das droht ja dann, das wirst du auch wissen, im Sezessionskrieg die USA auseinanderzureißen.
Ja, also ich wollte gerade sagen, bis 1865 natürlich Sklavenarbeit, genau. Wobei auch danach, ne, haben die auf billige Arbeitskräfte aus dem eigenen Land gesetzt, die man dann in so quasi Sklaverei gehalten hat. Ne? Aber, ja, aber man merkt im Norden ja dann diese Entwicklung sehr deutlich. Ne? Und das kann man ja auch, nur als kurzen Einschub, an den sich verändernden Zielorten relativ gut nachverfolgen. Ne? Wo wir vorher jetzt schon gehört haben, zum Beispiel Allentown zum Beispiel, ne? Ist Pennsylvania. Pennsylvania war einer dieser frühen Orte. Pittsburgh war die sicher größte Industriestadt dort. Und dann haben wir nach und nach diese Verlagerung, bis wir dann so um die Jahrhundertwende dann eben so Orte wie South Bend und Chicago und ganz wichtig Detroit an den großen Seen dann plötzlich haben, ne, wo dann die Automobilindustrie auch anfängt. Und so folgen ja dann die Migrationsströme auch diesen Entwicklungswellen der Schwerindustrie vor allem im Norden der USA. Also Schwerindustrie und Meatpacking, wie heißt das, also Fleischindustrie, ne?
Genau. Also das ist, Fleischindustrie vor allen Dingen in Chicago dann ganz wichtig, wo die großen Schlachthöfe jener Zeit waren. Nach dem Sezessionskrieg, ja, war klar, die USA gehen in Richtung Industrialisierung und da haben sie ja dann schon eigentlich die Basis dafür geschaffen, sozusagen zu der Weltmacht zu werden, die sie heute sind.
Das war ein enormer Boom, ne? Du musst, die Namen, die kennt man ja heute noch, ne? Das ist die Zeit ab den 1880ern, 70ern, 80ern,
genau,
wo die Rockefellers, die JP Morgans, die Carnegies aufsteigen, ne? Das ist ja diese enorme Boomphase.
Völlig, völlig richtig, genau. Und ab den 1880ern, eben dieser Boom, den du beschrieben hast, dieser Boom ist nicht möglich ohne Arbeitskraft. Und diese Arbeitskraft holt sich die USA unter anderem natürlich auch aus diesen Zustrom an Migranten.
Ja.
Ja. Und das ist genau die Bresche, in die jetzt auch die Auswanderer aus dem Burgenland hineinkommen. Und genau, alles richtig, was du gesagt hast, mit den Schlachthöfen, mit der Stahlindustrie, im Textilbereich, später dann, wie du auch gesagt hast, Detroit, diese ganze Autoindustrie, das waren so die großen Industrien, in denen dann auch die Burgenländer Arbeit gefunden haben. Was auch eine spannende These ist, nicht? Also die kommen dann also schon in den 1880er Jahren, 1890er Jahren in die USA, in eine Phase, in der die Industrialisierung in den USA schon voll läuft, aber sie kommen aus einer Welt im Burgenland, wo die Industrialisierung de facto noch unbekannt ist.
Ja, die haben wahrscheinlich kaum mal eine Eisenbahn gesehen, geschweige denn ein Hochofen oder sowas. Ne? Ja, andere Welt.
Eine völlig andere Welt. Und das ist so der eine Faktor. Der andere Faktor ist, dass die USA zunehmend expandieren, zunehmend auf Kosten der indigenen Bevölkerung. Und dort ist auch dann Land verfügbar. Das trifft dann vor allen Dingen eher so zu auf Auswanderer, die ja so Mitte des 19. Jahrhunderts in die USA kommen. Ne? Später dann die spätere Einwanderung, die beschränkt sich dann eher, wie soll ich sagen, auf den Osten der USA, eben dieser German Belt, den du auch genannt hast. Also das war jedenfalls die Situation in den USA. Die Situation im Burgenland bzw. damaligen Westungarn, die ist auch einen Blick wert, würde ich sagen, weil die ja letztlich dazu geführt hat, dass sich die Leute dazu entschlossen haben, über den großen Teich zu springen. Und sicherlich einer der großen Gründe, warum die Personen ausgewandert sind, liegt einerseits in der Überbevölkerung, die in Kombination mit der Erbteilung zu sehen ist.
Ja.
Also Familien mit sehr, sehr vielen Kindern bei geltendem ungarischen Erbrecht ist problematisch, weil das haben wir, glaube ich, schon bei einer anderen Episode angesprochen, wie das Erben in Ungarn funktioniert. Ich werde es jetzt nochmal kurz wiederholen.
Realteilung war das, ne?
Genau, in Ungarn herrscht Realteilung. In Österreich, also im österreichischen Teil der Monarchie, wiederum das Anerbenrecht. Das Anerbenrecht besagt, und deswegen haben wir auch große Höfe, zum Beispiel in Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark und so weiter, dass der Erstgeborene sozusagen den Besitz bekommt und die anderen werden ausgesteuert. Das heißt, die anderen werden finanziell auf eine bestimmte Art entlohnt oder werden halt weggeschickt in die, um als Knechte irgendwie zu arbeiten, aber der Älteste bekommt alles. Deswegen wird der Hof nicht geteilt. In der ungarischen Reichshälfte herrscht die Realerbteilung. Das heißt, der Grund wird geteilt unter allen Erben. Das ist mitunter auch der Grund, warum wir im Burgenland so schmale Felder haben und so enge Häuschen, weil das einfach immer und immer wieder geteilt worden ist, dieser Grund. Und das führt dann auch dazu, dass eben viele für sich halt einfach kein Auskommen mehr haben und deswegen auswandern. Der nächste wirklich große oder gewichtige Faktor ist auch die Agrarstruktur. Auch das haben wir schon in einer Episode mal angesprochen. Als das Burgenland nämlich Teil Österreichs geworden ist, hat man das auch mitunter damit argumentiert, dass das Burgenland ja Wien mitversorgen könnte. Und da hat man dann aber das böse Erwachen gehabt, dass man dann sich diese landwirtschaftliche Struktur im Burgenland angesehen hat und eigentlich festgestellt hat, das besteht überwiegend aus Klein- und Kleinstbetrieben, die in erster Linie damit beschäftigt sind, sich selbst zu versorgen, geschweige denn da irgendwie eine Großstadt mit zu versorgen. Das heißt, also auch das war ein Faktor, dass wir hier Klein- und Kleinstbetriebe haben, mit denen einfach ein Auskommen sehr schwer ist. Und ein auch nicht ganz ungewichtiger Faktor ist die Reblaus tatsächlich. Weil die Reblaus Ende des 19. Jahrhunderts Weinbaugebiete de facto ruiniert hat. Also Weinstöcke sind eingegangen aufgrund der Reblaus und der Weinbau war ein sehr erträgliches Geschäft zu dieser Zeit. Und das führt dann dazu, dass eben viele Leute den Sprung über den Atlantik wagen. Und der letzte Faktor, den ich nennen möchte, ist auch einer, den du schon eingeführt hast, dass es nämlich technisch möglich ist, plötzlich mit einem Schiff über den Atlantik zu fahren. Also da ist da kommen zwei Faktoren zusammen. Einerseits, also bis zur Unabhängigkeit der USA war die Migration in die USA vor allen Dingen dominiert durch die damaligen Kolonialherren. Ja, also du hast Frankreich, Spanien, Portugal, England, das sind so die Hauptexporteure an Personen. Und das ändert sich dann nach der amerikanischen Revolution. Amerika öffnet sich auch für andere Nationen oder Auswanderer. Das ist die eine Sache, dass es jetzt technisch auch möglich ist, dort einzuwandern. Und es wird wirklich günstiger und auch möglich, mit großen Schiffen rüberzufahren. Ja, und das waren so im Wesentlichen also so die Gründe, die dazu geführt haben, warum Menschen sich dazu entschlossen haben, das Burgenland zu verlassen. Die meisten, also die wenigsten sind wieder zurückgekommen, beziehungsweise andersherum, die meisten sind dann dort geblieben. Und was nicht auch uninteressant ist, ist, sich dann auch anzusehen, wie stehen denn eigentlich die Burgenländer, die ausgewandert sind, denn heute dem Burgenland gegenüber? Oder wie blicken die auf das Burgenland? Und da gibt es schon ein paar Kuriositäten, dass beispielsweise seit 1972eine Delegation der Burgenländer, die heute in Übersee wohnen, immer wieder zurückkommen hier ins Burgenland und sich in Moschendorf treffen, zum Beispiel. Es gibt aber auch seit 1972 die Miss Burgenland New York Wahl. Also da gibt es dann in New York ja. Scheinbar die Miss Burgenland, die dort gewählt wird. Also es gibt schon noch diese Verbundenheit mit dem Burgenland in den überseeischen Gebieten. Aber ja, es ist, wie soll ich sagen, auch dort sind Burgenländer konfrontiert mit denselben Herausforderungen wie wir Burgenland-Kroaten, nämlich die Assimilation. Also in den ersten zwei Generationen ist die Sprache noch einigermaßen erhalten geblieben, aber sukzessive nimmt das ab. Im Regelfall ist so die dritte oder vierte Generation der Auswanderer schon amerikanisiert, spricht dann schon Englisch und kann mit dem Burgenland halt nicht mehr so viel anfangen. Was, glaube ich, auch abnimmt, ist, dass Leute hier aus dem Burgenland nach Amerika fahren, um die Verwandtschaft zu besuchen. Also als ich ein Kind war, hat es das durchaus noch gegeben. Da hat es auch diese Bande noch gegeben, aber diese Generation, die diesen Kontakt noch gehalten hat, stirbt auch sukzessive aus, sodass diese Kontakte auch zunehmend verloren gehen.
Ja, aber wir haben ja noch einen Bericht aus genau der Zeit, die du gerade ansprichst, wo noch mehr Leute auch hingefahren sind. Einige, um Verwandte zu besuchen, andere dann auch in, nennen wir es mal, kultureller Mission. Aber das schauen wir uns jetzt gleich im kroatischen Teil an. Kada to bilo, mislim, August ili Juli, ne znam, smo govorili već o testimonijumu. Dobom i s Konstijem. I za testimonijum si ti sad intervjuo Štefana Kočiša. On je putovao u Ameriku na kraju, recimo, mislim je bilo 50-ih godina, ne? I malo je to je o tem govorio i možemo to slušati.
Da, no, če je jako zanimljiva pasaža je, i da nek samo malo konteksta dan, on je bio muzičar i on je jačil u jednom zboru. U tom zboru je, ili s tim zborom je načinio nekoliko turnejov po cijelom svitu. A isto tako u Ameriki je bio. A tote je došao u kontakt iz gradišćanci ki su se iselili u Ameriku.
A, da, da.
Ćemo si poslušati ča on veli o tom.
Može.
Ja sam si zijel puno naših adresov, naši ljudi ki su se odselili, dugo su bili onda. I sam imam ti adrese, pak se ne ti nazvat. I ti ljudi su bili tako veseli, ćemo reći, Chicago, se puno, i New York još. Tude smo se, kamo smo se, Bronx smo se vozili, to te prikazujem. Mi te U-Bahn, u noći, ne? Pak nam je rekao, za voju Bože, vi se ufate, to te vozit. In da nacht. No, mi smo bili mladi, 23 leti. No, doće nam čar. Tamo, ali gdje morate, one Toronto, na primjer, to je sve puno naši ljudi. I čuda Varošov. Also, kada su, oni su, pada, Studebek, also, ti autofirme, to su jako čuda delali, ne, kako se to zove, no, sad brzo, na menov je ta gasa.
South Bend
smo bili, ja što mi to bili Studebek, to te smo bili čuda, a to te Hrvati, sagadili klube, klaps, hrvatski klap, pak su nas stili, bar mene, ne, ja sam bil Hrvat, da sam s njim mogla onda po hrvatsku, da su bili strašno veseli se nege. Isto i Toronto, indi jako čuda, naprimjer, to je jedan Duljnjo Pujanac, taj mal en bowling, also kegelban, pak neki su jako zabogatili, interesantno. Temno je bil jedan, ali taj je bil iz Štimana, ovdje ziz Riding, oda to te nikdir. Trič se zval. Ta človek je tako bogat nastal, on je za Ferguson firmu načinjal bestandteile. A naši ljudi vse puno onda kod njega delalo. A za taj toliki naši ljudi je pomogal, ni za verovat. Pak je bil čisto zmanjen za našim zborom. Da ti oči Chicago je došli, ne Chicago, San Francisco, doletil ekstra cu jednom koncert iz Chicago. A ta človek nas je pozval, ože mene, ja sam pak neke kolege sobonzil, pak imal en basement, pak imal ta basement tapecirno z dolari, to što nizvidim, ali ešte dolašajne, prave dolašajne imal tapecirano, ter nas, mi smo ne gledali, smo bili da su kako vi ne, ja so viel Geld. Tako je, ne? A, i toga je. Ali ja mislim da se naši ljudi jako asimilirali onda, prema da su jako dugo postojali, a i to te bi rekao u smislu hrvatstva, da su nek to je držalo u jeziku, da su mogli skupadue, sa ospencom, ne? Da su imali senek skupno kakovo društvo i skupno su se sajali jako, da su skupa držali. A to mi se jako imponiralo.
A ja, to je vrlo to zanimljivo, ne? I mislim, pa ti si to prije rekao da danas, mislim, to bi bilo malo drugačije, ne? Ali to je bilo još uvijek neka veza, ne? Pa oni su mislili da su dio Burgenlanda nekako, ne?
Gradišće, da. To je i on onda pak bi rekao, ne, kao su se ljudi veselili kad su vidjeli koga iz gradišća.
Da.
Ali ta povezanost je, to sam isto bilo upomenul, je i onda još bila jako čvrsta vano dob, kada je on onda putovao i to tako, kad mi je povidal jedan dogodjaj iz Fileža, kako ga je na Fileži duo prosil da bi komu u Ameriku časobom zil. Čemo si to poslušati.
Neka duo idem, da bi rado se s manom pomina. No ja duo idem tamo, idem u grofu, ti grefin Wimpfen se zvala, ona. Da? mi veli kamo tu, jo sam kala ovde, New York, tamo, tamo, i mi su na kaštel pokazali na biblioteku, to je bilo pravda jako razlupano onda, ali ti kapeli, nažalost, strašno od Rusije. A grofica mi rekla, si hete nu ein geschenk, würde si gern mitgeben, ob ist das mitnehmen könnte. Es ist ein kleines Geschenk. Na, bravo, das ist selbstverständlich. Aber natürlich, ich weiß nicht, wie ich ihren Bruder, der Bruder ist dort, der Ponemskus muss ich. Pak vedno, kako tako, mi ćete skupa dođe, ja ću vam telefonnummer dati, pa ga nazovite. Tako je bilo. Ona mi je dala tako mali, a za zapokano, ne veri. Tako da se ga mogla važijeti. Ja što imam, da je bilo da jedan erbstück, also naredno čuda vrida, ali ja mislim, ona rekao neka jako paze na njega, da bi njoj bilo strašno drago da on to dostane u ruke. Ali su bili pur Rusi još ovde, ne? Oni su se strašno bojali od Rusija, to znamo, panič su se bojali Rusija. Ja dojedem u Chicago, nazovijem tu numeru, on se pomina isto po nemšku, pak veli, ja, von meiner Schwester, ja, ich habe irgendein Geschenk für sie. Sie hat mir es mitgegeben, aber es ist natürlich schwer, wie kann ich sie erkennen dort? Wo, da sind ja hunderte Menschen, also da bin ich ausverkauft, ne? Und eine riesen Halle, ne? Wissen Sie, ich werde eine weiße Nelke aus dem Knopfloch haben. Sie schauen nur, ich war irgendwo beim Ausgang stehen, weiße Nelke.
Puha, Ada, ovo je bio događaj kje je, ovo su bili događaj kje je imao Štefan Kočiš, zis ljudi ki su se iselili u Ameriku. Ja mislim da je to dost zanimljiv dokument.
Mm-hmm. I zanimljiv život.
Da. Zapravo, cijel intervju se more slobodno poslušati na web stranici.
Biće u šovnocima, mislim, ufam se.
Nedavno je i Novi glas publicirao u intervju. Ja mislim, ni nek samo ta pasaža kada ide za gradišćance ki su se iselili u Ameriku zanimljiva, nego zapravo je cijel intervju jako, jako zanimljiv. Koliko ga zanima si, to more rado poslušati. Pa, ali da, ja mislim da moramo izistim sad irat.
Da, super da smo ga imali u podcastu danas,
da.
Samo malo, ali možete sve to poslušati na stranici. I mi, Mihael, pa mi se čujemo za mjesec dana i opet će biti nešto iz Amerike, ali malo drugačije. A ćemo vidjeti.
Ada, ja se joj veselim.
Čao.
Ćao.